Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute mit Petra Volz. Petra ist Zahnärztin, Unternehmerin, eine Frau mit Haltung und Inhaberin der vielleicht provokantesten Zahnarztpraxis Deutschlands, der Fotzenspanglerei. In dieser Folge sprechen wir über ihren ungewöhnlichen Weg in die Selbstständigkeit, den Mut zur klaren Sprache und was moderne Zahnmedizin mit Kauen, Atmen, Persönlichkeit und Führung zu tun hat. Ein Gespräch über Klarheit statt Kosmetik, über Leadership in schwarzen Kitteln und darüber, wie man den Laden führt, ohne sich selbst zu verlieren. Ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Petra, mich freut es voll, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung, Christi.
Ja, voll. Und vor allem, weil, ich glaube, bei vielen unserer Gäste, aber du hast auch so viel zum Dort. Das ist echt krass. Also die erwischt man auch selten, dass du Zeit hast.
Ja.
Also voll schön, dass du heute da bist.
Danke. Aber ich habe mich ja richtig gefreut, tatsächlich, wirklich.
Ja, sehr cool. Du, erste Frage, wie geht's denn heute?
Gut, tatsächlich richtig gut. Ich habe ausgeschlafen, ich habe gut gefrühstückt. Wie soll es einem sonst gehen?
Ja,
und ich sitze bei dir, also bitte.
Das ist ja, besser geht's nicht, oder?
Na, mir geht's tatsächlich gut. Aber mir geht's auch meistens gut. Also ganz ehrlich, ich sag immer, warum soll es uns schlecht gehen? Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir können uns aussuchen, was wir essen. Wir sind gesund oder ich bin zumindest gesund und dann hast du doch eigentlich alles, was du brauchst. Mhm. Und alles, was zusätzlich noch kommt, ist ein Add-on. Also von daher auf die Frage, wie es mir wirklich geht, eigentlich immer. Eigentlich sage ich, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, weil es genau so ist.
Es ist schön, wenn man das einfach selber weiß, gell?
Ja,
wenn man
ja,
sich dessen bewusst ist.
Also wirklich tatsächlich, ja. Aber ganz ehrlich, klar gibt es bei mir auch Phasen, wo die nicht so gut laufen. Aber ich bin, denke ich mal, von Grund auf ein positiver Mensch. Und von daher, ohne Schatten kein Licht, ohne Licht kein Schatten. Ne? Also es wird immer wieder besser, wenn es mal ein bisschen hakeliger läuft. Wie geht's dir denn?
Jetzt wird umdreht hier.
Ja.
Du, danke, mir geht's auch sehr gut.
Cool.
Du bist ja da. Na, voll. Also wir haben ja auch gerade ganz, ganz spannende Zeiten. Voll zum Tor. Und es macht einfach brutal Spaß. Aber auch, ich glaube, und das vereint uns so ein bisschen, dass wir auch lieben, was wir tun. Egal, ob es jetzt privat ist, ob es beruflich ist. Und da kommen wir mal so ein bisschen drauf. Du bist ja Zahnärztin. Wir haben es im Vorgespräch gerade gehabt, hast du selber gesagt, dass man es dir nicht unbedingt ansehen darf. Grundsätzlich darf mich mal interessieren, wie bist du denn überhaupt zur Zahnmedizin gekommen?
Wir haben eine Stunde Podcast, oder?
Nein, wir können eineinhalb Stunden ratschen, wir können zwei Stunden ratschen, das ist die Zeit.
Ich mache mal den Schnelldurchlauf. Wie bin ich zur Zahnmedizin gekommen? Ehrlich gesagt, wie die Jungfrau zum Kind, weil, klar, ich habe in Tölz Abi gemacht, mein Abi war nicht ganz so glorreich, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich irgendwie Medizin oder Zahnmedizin studiere. Ich wollte das auch eigentlich gar nicht. Ich war nach dem Abitur, war ich 3 Monate auf Island und habe dann erstmal überlegt, Skandinavistik zu studieren, also Schwedisch und Isländisch. Wollte irgendwie Reiseleiterin auf Island oder so werden, also was völlig cool. Anderes, genau. Dann war ich ja schon immer kreativ. Meine Mama hat dann schon angefangen und hat gefragt, du, wie sieht's mit deiner Zukunft aus, was willst denn du machen? Und ich hatte halt noch gar keinen blassen Schimmer, was ich machen will. Und dann habe ich mir gedacht, ach so, Kunst studieren wäre doch schon ganz cool, irgendwie Produktdesign oder so. Dann habe ich ein Jahr Praktikum tatsächlich in einer Werbeagentur gemacht und habe dann auch gemerkt, irgendwie ist nichts, ne? Ist nichts für mich. Also ich muss wirklich sagen, ich war auf der Suche nach meinem Leben. Und ich möchte auch meinen Eltern wirklich Danke sagen, dass sie mir das auch irgendwie ein bisschen ermöglicht haben, dass ich da so ein bisschen rumspielen kann mit mir. Und dann kam die Liebe. Ja, und zwar die Liebe zu meinem ersten Mann. Ja, ich bin schon geschieden. Und der Papa von meinem ersten Mann damals war Zahnarzt. Und der witzigerweise hat eine Azubine gesucht, also eine Ausbildungsstelle frei gehabt für eine ZFA. Und dazu kam natürlich noch, dass ich eine Heiden-Scheiß Angst vorm Zahnarzt hatte. Und es war irgendwie ganz witzig. Wir saßen dann sonntags beim Mittagessen und dann hieß es halt einfach wieder, wir können ja mal so eine Familienkontrolle machen. Und es war tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, okay, stellst du dich jetzt deiner Angst und gehst zum Zahnarzt, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt 10 Jahre nicht mehr beim Zahnarzt, oder machst du einfach Schluss? Also ich war wirklich so kurz davor zu sagen, ich beende die Beziehung, weil meine Angst vom Zahnarzt so krass groß war. Wow. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz, was der Ausschlag gebende Punkt war, aber ich habe mich dann dieser Kontrolle gestellt und da hat sich halt dann rausgestellt, dass ich ein bisschen was zu machen habe und so bin ich in die Zahnmedizin gerutscht und dann habe ich eine Ausbildung als ZFA angefangen und habe das dann durchgezogen. Mir hat der Job irgendwie wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil du hattest was mit Menschen zu tun, du warst kreativ, es war nicht jeden Tag das Gleiche, es war kein Bürojob, es war ein bisschen was mit Köpfchen und dann, Schnellfassung, ist irgendwann aus mir der Wunsch herausgeboren, hey, das, was die auf der anderen Seite vom Stuhl können, kann ich ja auch. Und dann habe ich halt studiert. Sobald ich weiß, was ich wissen will, habe ich auch einen Biss. Und dann Regelstudienzeit durch und dann war ich halt Zahnärztin. So schnell kann es gehen.
Wo hat sie denn die Angst vor dem Zahnarzt? Hat es da einen Ausschlag gegeben
ja, bei dir? Ja, tatsächlich. Punkt? Ich war 14, das weiß ich noch ganz genau. Und ich hatte, mein Gott, ich bin in den 80ern aufgewachsen. Du bist früher nur zum Zahnarzt gegangen, wenn irgendwas wehgetan hat. Prophylaxe gab es da in der Hinsicht noch nicht. Und meine Eltern waren jetzt auch nicht so dahinter, dass ich zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehe. Das heißt, wenn ich Zahnschmerzen hatte, dann musste ich zum Zahnarzt. Und jetzt ist mir total bewusst, dass es dann vielleicht manchmal ungut ist. Aber mit 14 habe ich leider bei einem Kollegen, den es zum Glück nicht mehr gibt und den ich auch nicht empfehlen würde, hätte ich eine Wurzelkanalbehandlung bekommen, tatsächlich an einem unteren Prämolaren ohne Betäubung. Der hat einfach gebohrt und Klassiker, der hat einfach gebohrt, hat gesagt, ich soll mich nicht so anstellen, ist in meinem Nerv gelandet und dann habe ich halt gebissen. Ne? Und dann hat er gesagt, ich hoffe, wir sehen uns nie mehr wieder und dann hat er mich auch nie mehr wieder gesehen. Also daher rührte diese Angst.
Aha, ja, gut, das ist verständlich.
Und diesen Schmerz, wenn du den einmal hast, wirklich von oben bis unten durch Mark und Bein, den willst du nicht mehr haben.
Kannst du halt wahrscheinlich nur erinnern.
Ja, und ja. Da, ich meine, da sind wir ja auch wieder voll in eurem Thema. Der Körper hat ein Gedächtnis, ja. Und diesen Schmerz, den wirst du nicht mehr vergessen. Ja. Und deswegen verstehe ich jeden Patienten, der einfach diesen Schmerz schon mal hatte oder auch dieses Gefühl von ausgeliefert sein auf dem Stuhl. Es gibt sogar Studien, die vergleichen eine zahnärztliche Behandlung mit der Ausgeliefertheit oder der Situation von einer Vergewaltigung, weil es wird was an dir getan. Du hast erstmal eine total ausgelieferte Position. Ganz oft wird über dich gebeugt, gearbeitet und du weißt gar nicht wirklich, was mit dir gemacht wird. Und das dann auch noch in Kopfnähe und das dann auch noch mit komischen Geräuschen. Von daher, also ich verstehe jeden Patienten, der einfach Angst vorm Zahnarzt hat.
Also ich kann immer nur ein Beispiel bringen. Ich habe es in meiner aktiven Karriere habe ich mir einen Zahn ziehen lassen.
Oder macht man ja so, gell, nebenbei.
Ja, es war furchtbar kreiselige Situation. Ich war kurz vor einem der wichtigsten Rennen im Jahr brutale Zahnschmerzen gehabt und das war halt eine ganz, ganz alte Füllung, die richtig, richtig tief war. So, und die Aussicht auf Erfolg bei einer Wurzelbehandlung war jetzt so semi-gut. Und ich habe gesagt, so semi-gut, das heißt, was haben wir für einen Zeitaufwand? Also wir, gut, wir behandeln das jetzt und dann kann sei das oder wir müssen sonst so. Dann habe ich gesagt, ja gut, mit zwei Wochen bestelle ich an der Startlinie und das ist ja bei uns jetzt gar nicht so easy, dass du das timest und mein, ich weiß ja selber, als Leistungssportler, du bist vielleicht, denkst halt jetzt ziemlich straight nur im Leistungssport. Und das war 2021 auch noch Corona oder direkt während Corona noch, wo es ja dann eh sowieso, wo du alles mitgenommen hast, was irgendwie gegangen ist, weil du hast dir ja zwingen müssen, dass du ja Geld verdienen müssen. Da. Dann habe ich gesagt, du bitteschön, reiß das Teil raus. Und jetzt habe ich mich da aktiv dafür entschieden und ich habe mir gedacht, das wäre jetzt bestimmt nicht so ganz geschmeidig. Aber also am Ende, du spürst ja nichts, Gott sei Dank. Aber teilweise habe ich das Gefühl gehabt, die reißen mir das Unterkiefer auseinander. Ja, weil der war dann auch noch irgendwie ziemlich fest und dann ist er, ich habe das erste Mal so wirklich einen Zahn gesehen. Also zweigeteilt zwar, aber wie lang, gell, der ist gerade, ich war echt erstaunt. Also,
brutal.
Ich meine, die lustige Geschichte war, ich war zwei Tage danach fitter als das ganze Jahr vorher, weil ich gemerkt habe, was da dann wirklich an Entzündungsherden und sowas weggegangen ist.
Ja.
Aber deswegen, ich verstehe das total, dass Menschen, die da irgendwie dass die da Probleme entwickeln.
Im Endeffekt ist es eine Amputation. Das ist eine Entfernung eines Körperteils. Und ich meine, wenn man jetzt ein Bein abschneidet oder einen Arm abschneidet, dann sieht man das. Aber einen Zahn lässt du ja auch nicht einfach so locker. Und gerade bei dir, also so wie ich jetzt diese Geschichte aufarbeiten kann, war das ja noch ein Zahn, der richtig schön im Kieferknochen gesessen hat. Und dann musst du natürlich auch noch diese Bindegewebsfasern zwischen Zahn und Knochen lösen. Und das ist halt, es ist ein Eingriff. Ja? Aber da hast du das Zweite schon gesagt, wofür ich ja auch so kämpfe, dass Zahngesundheit so krass mit deiner ganzen Gesundheit zusammenhängt. Und wenn das schon so ein infizierter Zahn war, du hast so einen Entzündungsherd im Knochen. Ich sage meinen Patienten immer, wenn das jetzt eine Diagnose von einem Orthopäden wäre, dass du in der Schulter eine Entzündung hast oder dass du im Knie eine Entzündung hast, dann wird sofort operiert. Aber bei der Zahnmedizin kriegt man diese Entzündungen ja erstmal durch ein Röntgenbild eigentlich klar gemacht. Dann hast du ein Röntgenbild, dann hast du einen auffälligen Zahn. Und dann ist es aber so, der Patient hat eigentlich keine Beschwerden, ja? Dann erklärst du dem Patienten, dass wir an einem Zahn, wo er eigentlich keine Beschwerden hat, was machen sollen, und im schlimmsten Fall würde der Zahn auch noch rauskommen, beziehungsweise es kostet dann auch noch was. Und das ist so wahnsinnig schwer, den Patienten darauf aufmerksam zu machen und feinfühlig und sensibel dafür zu machen, dass Zähne so extrem wichtig sind, weil, falls euch das noch nicht aufgefallen ist, wir haben ja ganz viele Knochen im menschlichen Körper, so um die 200. Aber der Kieferknochen ist der einzige Knochen, wo was drinsteckt und wo du eine direkte Verbindung zur Blutbahn hast. Deswegen ist es ja auch so wahnsinnig gefährlich, wenn du so pathogene Keime im Mund hast oder eben, ja, wir sprechen dann im Fachjargon eben von Parodontitis oder Entzündung vom Zahnhalteapparat. Diese fiesen Bakterien, die gehen einfach direkt in die Blutbahn. Ja. Und das ist eigentlich unser Problem.
Habe ich jetzt auch gerade gehört, gibt es anscheinend ja eine neue Studie, die belegt, dass Parodontitis, glaube ich, das Lebensalter um ein Zehnfaches irgendwie verringern kann.
Oh, wow.
Ganz interessant für uns, weil wir also im Thema Longevity schauen, dass wir da auch Hotels und sowas betreuen oder auch natürlich Firmencoachings anbieten und sowas, wo wir halt schon sagen, wenn du die Ganzheitlichkeit anschaust, kommst du an der Zahnmedizin einfach nicht vorbei.
Kommst du auch nicht, und zwar aus diversen Faktoren. Also die Studie werde ich mir jetzt tatsächlich daheim nochmal raussuchen, die kannte ich jetzt noch nicht, aber meine Promotion ging ja tatsächlich auch über Parodontitis und über Entzündungsmarker im Blut. Also wir haben Blut abgenommen an 200 Patienten und haben dann verglichen vor und nach einer Parodontitis-Therapie und Entzündungsmarker. Also das war wahnsinnig spannend. Generell Zahngesundheit, nicht nur die Pathogenität der Keime ist wichtig, sondern ja auch, wenn du einen Zahn verlierst, du hast ja deine Statik überhaupt nicht mehr. Also das heißt, da gibt es jetzt auch immer mehr ganzheitliche Gesichtspunkte und Ansichten, dass du ja ein ganz großer Teil der Statik im Mund hast. Ja? Aber weißt du, wenn hinten Zahn fehlt, wie viele Leute sagen, ja mein Gott, der fehlt hinten, das ist kein Problem. Vorne sind wir schon wieder ganz anders, aber hinten ist es den Leuten wurscht. Thema, genau, und dann das ist ja nur das, was die Zähne haben und der Zahnhalteapparat. Und dann hast du ja noch dieses riesengroße Thema, was jetzt zum Glück immer mehr kommt, dieses Kauen, Atmen, Schlucken im Mundbereich. Ja, das hat ja auch, wenn das nicht funktioniert, dann bist du ja leistungsminimiert und generell, also die Ausbildung vom Schädelknochen und allem, das ist uferlos. Also wenn du Zahnmedizin richtig betreibst und wenn du diese Punkte wirklich alle mit einbeziehst, dann kannst du über eine ordentliche zahnärztliche Bestandsaufnahme schon ganz viel Schlussfolgerungen ziehen, wie eigentlich deine ganze andere Gesundheit aussieht.
Ja.
Mundschleimhaut. Jetzt bin ich halt immer im Thema drin. Gell? Mundschleimhaut, könntest du ewig reden. Kennst du den Film Philadelphia mit Tom Hanks?
Ja.
Kennst du den?
Ich habe ewig nicht mehr gesehen, aber ja, ich
kenne ihn. So, und dann haben wir doch eine Szene, wo man an der Mundschleimhaut dann sogar seine HIV-Erkrankung feststellen kann, weil dieses Kaposi-Sarkom hat zum Beispiel auch so ganz kleine Mundschleimhautveränderungen, also so schwarze Punkte dann. Und du kannst Herpes sehen, du kannst virale Entzündungen sehen, du kannst Vitaminmängel an der Mundschleimhaut sehen, du kannst hormonelle Umstellungen bei Frauen sehen. Also es ist wahnsinnig spannend, wenn man sich dafür einfach mal interessiert.
Ja. Bevor wir in diese Ganzheitlichkeit so eintauchen,
ja.
Darf mich mal voll interessieren. Also du hast uns so ein bisschen den Weg zur Zahnmedizin gezeigt. Jetzt ist ja so, du bist ja nicht nur Zahnärztin, du hast ja deine eigene Firma irgendwann mal aufgebaut, die auch noch einen richtig geilen Namen hast, wenn du mich fragst. Also die Fotzenspanglerei.
Ja.
Wie ist denn dazu gekommen? Also, dass du gesagt hast, hey, schau her, du bist jetzt nicht angestellte Zahnärztin oder sonst irgendwas, sondern ich möchte mein eigenes Ding machen. Und vor allem dann auch noch ein bisschen provokant.
Ein bisschen. Also, da sind ja auch schon wieder so Sachen, ich versuche
das.
Und ich versuche mich ja ehrlich gesagt kurz zu fassen.
Na, bitte nicht.
Also, dass ich selbstständig werden wollte, das war vom Beginn an des Studiums klar. Weil ich habe zwar ja als ZFA dann in meiner Ausbildungspraxis gearbeitet, hatte aber dann auf meiner Reise auch diverse Chefs und mir war immer klar, so will ich nicht werden. Also ich hatte, glaube ich, ganz viele schlechte Chefs und das war wiederum gut, um zu wissen, wie will ich als Chef werden, wie will ich ein Unternehmen führen und überhaupt, wie wollen wir das Konzept darauf umbauen. Und warum ist es die Fotzenspanglerei geworden? Erstens mal würde ich mal sagen, ich bin sehr heimatverbunden. Also der Fotzenspangler war bei uns einfach der Zahnarzt. Und jeder denkt immer, es ist der Kieferorthopäde. Aber in der Zeit, wo dieser Name geprägt worden ist, gab es noch gar keine Kieferorthopäden. Ja. Also es waren einfach Zahnärzte, Fotzenspangler. Meine Oma ist immer zum Fotzenspangler gegangen. Das war für uns überhaupt gar keine aufregende Sache. Für mich war das eigentlich eher so was Normales. Dann komme ich aus einem Handwerkerhaushalt. Also der Papa war Zimmerer. Das heißt, ich bin eigentlich auf dem Bau groß geworden. Und ich dachte mir, Zahnmedizin hat schon ganz, ganz viel mit Handwerk zu tun. Zwar sehr viel feinmechanisches Handwerk, aber Handwerk. Und ein ganz großer ausschlaggebender Punkt war, warum meine Praxis nicht irgendwie Praxis Dr. Volz heißt oder was der Teufel was. Ich bin es nicht allein, sondern es sind alle Mitarbeitenden in meiner Praxis führend zu dem Gesamtkonzept Fotzenspanglerei.
Und weißt du, was noch spannend ist? Ich habe noch nie, egal wann ich mit dir zu tun gehabt habe, noch nie, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, noch nie Dr. Volz gelesen.
Na,
nur
gell?
Petra, eigentlich kenne ich die nur unter Petra.
Ja,
ich habe echt relativ lang gebraucht, bis ich gewusst habe, wie du mit Nachnamen heißt. Also Petra Fotzenspanglerei quasi.
Oder? So hast du mich wahrscheinlich auch im Handy eingespeichert, nein, oder?
Nein. Ich hab's umgetragen.
Ja, und das ist es eben. Dieser Doktortitel, den habe ich einfach nur gemacht, weil mich das, ich mag das Wissen dahinter. Ich mag auch ein bisschen forschen. Ich mag der ganzen Sache auf den Grund gehen. Dann ist es so, du wirst in der Medizinerwelt einfach mit ganz anderen Augen gesehen, wenn du diese zwei Buchstaben mit Punkt vor dir hast. So ist es auch. Und um provokativ rauszugehen, also um provozieren zu können, musst du halt auch einfach deine Leistung geben, ja. Und zwar jeden Tag. Und ich würde von mir behaupten, dass ich jeden Tag mehr arbeiten muss, dadurch, dass ich einfach eine lockere Frau bin, dass ich tätowiert bin, dass man uns in der Praxis vielleicht duzt. Ja, das sind lauter so Sachen, die einfach die Seriosität eventuell vielleicht ein bisschen minimieren. Dann musst du auf der anderen Seite einfach vielleicht noch mehr Leistung bringen, wie andere auch.
Ist das jetzt aus deiner Sicht in so Städten jetzt wie Dates, Garmisch, also ganz südlicher Alpenraum, nochmal was anderes, wie wenn du sagst, gehst nach München, weiß ich nicht, Berlin oder sonst irgendwas, oder ist das einfach so ein gesellschaftliches deutsches Thema?
Du meinst es mit dem Doktor, oder?
Ja, dass man jetzt sagt, du schau her, eben tätowiert, anders Utzung, vielleicht nicht ganz, ich sag's jetzt halt irgendwie nicht ganz so.
Weiß, weil wir arbeiten in Schwarz.
Ja. Auch das, ja. Oder halt einfach, also eine lässige Umgangsart, die wir ja oft nicht gelernt bekommen, wenn du in einem bestimmten Umfeld unterwegs bist. Also ich habe das Gefühl, es kommt mehr, dass die Leute einfach sagen, hey, schau her, da sitzt ein Mensch von mir, völlig egal, wer und was das ist. Erst einmal ist es ein Mensch. Und dann kann ich mal schauen, was der drauf hat, ja. Aber ohne, dass ich schon mal so mit, keine Ahnung, erst einmal hergehe und sage, Frau Doktor, grüße, darf ich überhaupt grüß Gott sagen, so ungefähr.
Ja, also bitte, ne? Ja, also das geht ja gar nicht. Ganz spannende Sache. Also ich habe mir mein erstes Tattoo tatsächlich im Studium stechen lassen und dann wurde ich auch zum Oberarzt zitiert und der hat mich dann gefragt, ob man das verdecken könnte. Das war hier in der Armbeuge und wo ich dann gesagt habe, ganz ehrlich, wollt ihr mich jetzt auf ein Tattoo reduzieren oder so, habe ich dann nicht mehr machen lassen und ich habe mich dann auch schon abgesichert, ob es da irgendeine rechtliche Grundlage zu gibt, ob ich jetzt plötzlich langarm arbeiten muss oder nicht. Also so fing es schon mal an. Dann ist es ja, in der Klinik wird es schon sehr, sehr, sehr elitär behandelt, würde ich mal sagen. Generell, es ist irgendwie so, also in der Klinik wird natürlich gesiezt. Und ob jetzt sie oder du, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Das muss ja deine Mentalität sein. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin auf dem Bau groß geworden. Also da kennt man kein sie.
Ja, ist eben ähnlich wie im Leistungssport.
Genau, und dieses du und dieses sie, dann gibt es wieder diese dieses Argument, du Arschloch, sagt sie schneller wie sie Arschloch. Also erstens mal muss ich nicht du Arschloch sagen, weil warum muss man das sagen? Also das kann man netter formulieren. Und zweitens habe ich es auch schon gesagt, sie sind ein riesengroßes Arschloch, habe ich auch geschafft. Somit bin ich auch aus einer Stelle dann gegangen. Also das war mein letzter Ex-Chef, weil es war halt einfach so. Das heißt, du kannst es sagen. Ich glaube, diese Hierarchie, weil im Endeffekt ist es ja eine Hierarchie und dieses ich, weil ich ein Studium habe und womöglich eben Doktortitel sei angeblich was Besseres, wie wer, der einfach einen anderen Ausbildungsweg genommen hat. Why? Warum bin ich was Besseres? Ich habe einfach nur eine andere Art von Ausbildung gemacht. Aber da kommt eben dieses ganze Konzept wieder zum Vorstellen. Ich bin vielleicht der Mensch, der diesen riesen Kredit aufgenommen hat, der die Praxis irgendwie versucht am Laufen zu halten. Ich bin der Mensch, der die Strippen zieht, aber ich kann ohne mein Team nicht arbeiten. Also das wären nicht wir. Und deswegen wieder dieses ganze Konzept. Also da steckt eigentlich schon viel mehr drin. Und es gibt auch Leute, von denen lasse ich mich siezen. Und wenn ich dann irgendwie so eine ganz unverschämte Anfrage wieder über Social Media oder über E-Mail bekomme und da steht dann, hi Petra, wir kennen uns noch nicht, dann sage ich, ja, für Sie bin ich Frau Dr. Volz. Also das ist dann schon so eine Sache, wo ich auch meinen Abstand wahre. Aber im Großen und Ganzen ist es mir total egal. Ja. Also auf unserer Klingel daheim steht auch kein Doktor.
Ja.
Nein.
Ist spannend, aber das ist mir gerade aufgefallen tatsächlich.
Ja, schön. Und ich habe ihn sogar selber geschrieben und nicht gekauft, gell? Und auch nicht abgeschrieben.
Ja, bei uns hat es damals noch kein ChatGPT gegeben.
Nein. Und ich habe den tatsächlich gemacht, da war hier der Gutenberg ganz krass in der Presse. Das heißt, die LMU hat dann wirklich angefangen, so ein Plagiatsverfahren einzuführen. Das heißt, meine Doktorarbeit ist wirklich auch schon durchs Plagiatsverfahren gegangen. Und den kann mir keiner mehr nehmen, das sage ich dir. Nee. Also jeder Zuhörer kann jetzt gerne meine Doktorarbeit lesen und testen. Die gibt's, kannst ganz normal im Internet suchen. Und spannende Sache.
Ja, super. grundsätzlich, weil wir gerade bei der Furzenspanglerei waren, wie ist das so okay in Garmisch? Oder generell so?
Ich würde sagen, also du kriegst ja nie alle Reaktionen mit. Also das schaffst du ja nie. Und dass ich polarisiere, habe ich natürlich von Anfang an mit einkalkuliert. Und sagen wir mal so, ich hätte mir den Start wesentlich schwieriger vorgestellt. Okay. Also ich bin dann wirklich am Januar 19 bin ich mit der Praxis dann, also mit dem Namen dann raus. Ey, die Tage davor habe ich mir gedacht, was tust du dir an? Also ich habe da wirklich geschwitzt, Blut und Wasser. Ich habe geweint und ich habe zum Alex gesagt, also zu meinem Mann, ich glaube, wir müssen es einfach nochmal ändern. Ich pack das nicht, ich schaffe das nicht, ich habe nicht so breite Schultern. Ja gut, wir sind dann raus und in Garmisch selber, mein Gott, Garmisch ist jetzt auch ein kleines Nest, da wird immer drüber geredet. Natürlich war ich die Verrückte und es gab die den Namen super, super cool fanden und aufgrund des Namens zu uns in die Praxis kamen. Und es gab natürlich die, ich habe einen Brief bekommen von, also ich habe die Praxis, also ich habe zwei Praxen, eine in Garmisch und eine in Partenkirchen. Und die in Garmisch hatte ich übernommen und eine alte Patientin von meinem Abgeber damals hat mir einen Brief geschrieben, dass sie nie mehr in diese Praxis kommt mit diesem schrecklichen Namen, den sie ja am Mittagstisch vor ihren Söhnen nicht sagen könnte, ohne rot zu werden. Wo ich mir dann dachte, ja okay, dann dient der Name auch gleich zum Aussortieren von meinem Klientel. Weil das war für mich auch wichtig. Nicht nur der Patient hat eine freie Arztwahl, sondern der Arzt hat auch eine freie Patientenwahl, auch wenn es in Deutschland noch nicht so gut angekommen ist. Aber ich muss nicht jeden behandeln. Ich muss jeden Schmerzen nehmen. Das ist okay. Aber ich muss nicht jeden behandeln. Und dadurch sortierst du dann auch einfach deine Leute aus und ich mache nicht oder ich versuche nicht jeden Tag für mein Team, für mich und für meine Patienten eine Wohlfühloase zu gestalten, Paradies und lass es mir dann von einer sauren Gurke wieder vermiesen. Mhm. Das mache ich nicht. Die darf sich dann irgendeinen super duper Kollegen im Umkreis suchen. Aber ich glaube, der Name ist im Großen und Ganzen, also sagen wir mal so, ich spreche ungern von Erfolg, aber sagen wir mal so, der Erfolg gab uns recht, dass wir mit dem Namen rausgegangen sind. Und dann hat es so 4-5 Monate gedauert, bis dieser Name dann in ganz Deutschland publik wurde. Und dann, ich glaube, es war Juni oder Juli, war Sat.1 Frühstücksfernsehen da, war Bayerischer Rundfunk da, war RTL da. Also da kamen dann alle Leute auf mich zu und ich habe mir gedacht, Jesus, was ist jetzt los? Also für uns war es ganz normal, für Garmisch war es ganz normal. Und dann kam ich in diese ganzen Zahnarztzeitungen und seitdem, denke ich mal, kennt mich fast jeder in der Dentalbranche in Deutschland. Und was ich halt wahnsinnig gut finde, ich glaube, ich habe somit die ersten Schritte gemacht, dass die Dentalbranche ein bisschen lockerer und vor allem ein bisschen menschlicher wird. Mhm. Menschlichkeit ist ja eins meiner ganz großen Themen. Also für mich ist jeder Mensch erstmal Mensch. Und es gibt auch keine, ich mache auch keine Unterschiede bei Patienten, ob jetzt Kasse oder privat oder sonst was. Es gibt einen Unterschied, den ich mache, und zwar jeden Tag. Bist du nett oder bist du ein Depp? Ja, und mit nett, es ist mir total egal, welche Herkunft, welche Ausbildung, woher ein Mensch kommt. Und wenn er ein Depp ist, dann soll er bleiben, wo der Pfeffer wächst. Tja.
Mega. Alles gesagt.
Alles gesagt.
Wir backeln zusammen.
Gut.
richtig cool, aber bevor wir da, also gerade so für was du stehst, sind ja ganz, ganz tolle Geschichten, da möchte ich nur ein bisschen nach hinten schieben. Wie ist es, das Ganze als Frau anzupacken? Also ich meine, provokant zu sein, sie hinzustellen, anders zu sein, einen gewissen Lebensstil und eine gewisse Veränderung in eine komplette Branche reinzubringen, kennt man jetzt tendenziell eher von Männern.
Mhm. Mhm. Oder von Alice Schwarzer.
Oder so, ja. Voll. Aber hast du das Gefühl gehabt, du hast das als Frau irgendwie nochmal schwerer oder wie hast du das erlebt? Weil ich meine, du musst ja trotzdem, du hast vorher gerade gesagt, mega Kredit aufgenommen. Also du musst ja da schon auch einen Plan verweisen, wenn du zur Bank rum bist. Mhm. Da steckt ja unglaublich viel Geschäftssinn auch dahinter. Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, dass an der Steine in den Weg gelegt worden oder wie ist dir das da so gegangen? Weil dass du jetzt da stehst, wo du heute stehst, weiß nicht, also so ungefähr absehbar wird das wahrscheinlich nicht gewesen sein, aber du hast ja einen bestimmten Plan gehabt, wo du hinmöchtest.
Ja, also so rückwirkend hatte ich einen Plan, ne? So kann man das mal sagen. Ich glaube, ich habe schon ein Konzept aufgestellt und mir war auch klar, hey, Selbstständigkeit, eine Praxis, das war mir schon klar. Aber wie sich das dann das eine zum anderen ergeben hat und vor allen Dingen in so einer rasanten Geschwindigkeit, also da kann ich jetzt auch einfach zugeben, dass ich da nicht immer den Plan hatte, sondern dass ich auch ganz viel über den Bauch entschieden habe. Aber das ist eine ganz, ganz interessante Frage, die du mir gestellt hast, weil ich hatte schon auf dem Weg bis jetzt hierhin, hatte ich schon so ein paar Schlüsselmomente. Ich habe mir also als ich gesagt habe, ich will eine Praxis übernehmen, heute würde ich auch neu gründen, heute wäre das überhaupt kein Problem, aber damals, wenn du frisch von der Uni kommst und du dir denkst, puh, ja, also ich kann ja ganz offen sprechen, ich habe dann, glaube ich, der erste Kredit waren um die 700.000 Euro und dann wurde halt mit der zweiten Praxis und so weiter nachfinanziert, aber wenn du so 700.000 Euro als, ich sage immer so schön, Frau im gebärfähigen Alter aufnimmst, ja, dann fängt es einfach schon mal an mit, dass die Bank tatsächlich echt manchmal ganz komische Fragen stellt, wie ich denn das als Frau stemmen will. Aber es ging schon davor los. Ich war bei einem Praxisvermittler, der wollte mir eine Praxis vermitteln. Mhm. Und dann habe ich halt, von Anfang an Ideen gehabt. So, ich wollte 4 Zimmer, ich wollte barrierefrei, ich wollte ein eigenes Labor, ich wollte ausbaufähig, ich wollte schön hell, groß, geräumig. Also ich wollte einfach eine moderne Praxis, wo eine Mutter mit Kinderwagen, aber auch ein Mensch aus dem Altenheim mit Rollstuhl super gut reinkam. Ich wollte einfach eine Praxis, die für viele Fälle ausgerüstet ist. Sagt mir der Praxisvermittler, warum brauchen Sie denn 4 Zimmer? Sie sind doch eine Frau, 2 langen doch, Sie werden doch eh schwanger. Und jetzt kennst du mich ja ein bisschen. Ich habe kein Pokerface und der Mensch kann einfach froh sein, dass er noch lebt. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ich war so baff, mein Mann war dabei, der saß am Tisch, der wusste genau, jetzt explodiert der Atomsprengkopf gleich. Und dann sind wir da raus, der hat mich dann rausbuxiert und dann war ich draußen HB-Männchen, weil ich fand das so respektlos und so in mein Leben eingreifend, wo ich mir denke, wenn jetzt ein Mann vor dir sitzen würde, hättest du das nie gesagt. Nee. Also das war so ein Schlüsselerlebnis. Dann die Bank, die war schon echt so, und da ging es dann auch nochmal, mein Berater hat dann gesagt, ich finanziere mit einer Bank in Düsseldorf, und dann hat mein Berater gesagt, naja, aber den Namen sagen wir dann erst, wenn der Kredit durch ist. Dann sage ich, ich will doch kein Business mit einer Lüge gründen. Mhm. Entweder die geben mir die 700.000 Euro mit dem Namen Fotzenspanglerei oder ich suche mir eine neue Bank. Punkt. Also ich bin ein wahnsinnig ehrlicher Mensch. Haben wir dann auch geschafft. Dann ging es weiter mit einer privaten Krankenkasse. Ich musste mich ja privat versichern, dadurch, dass ich einen Ausfallrisikoschutz brauche. Finde mal eine private Krankenversicherung, die dich mit einer Vorgeschichte, also ich hatte 2014 Gebärmutterhalskrebs, ist natürlich in meinen Akten vermerkt, die dich da noch nimmt. Ich habe eine einzige PKV gefunden, die mich zu einem horrenden Monatsbeitrag nimmt. Das würde einem Mann auch nicht passieren. Mein Mann wird nicht schwanger. Ja. Und dann ist es halt auch so, du musst dir als Frau und in der Gründung und in der Selbstständigkeit schon überlegen, willst du ein Kind, willst du kein Kind? Also jetzt war es bei mir zum Glück so, dass ich von Haus aus lieber Hunde mag als Kinder, also eigene. Ich liebe Kinder, als Patienten auch, aber ich habe mich aktiv gegen Kind entschieden. Aber jetzt stell dir mal vor, du wirst als Selbstständige schwanger, musst womöglich irgendwie, vielleicht hast du eine komplizierte Schwangerschaft, musst liegen oder so weiter. Du musst ja diesen Ausfall kompensieren. Also sagen wir so, als Frau hast du schon, glaube ich, Herausforderungen, die du als Mann nicht hast. Und jetzt bin ich, weiß Gott, keine Feminismus und Feministin und Mann oder Frau, der Bessere soll gewinnen. Aber das sind so ein paar Kleinigkeiten, die in der heutigen Gesellschaft immer noch schwieriger sind als Frau wie als Mann, glaube ich.
Ich sage es ganz ehrlich, ich fand die Frage zu stellen schon komisch.
Ja, gell?
Weil, ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, mir ist es so wurscht, wer vor mir steht. Also, ob das Manderl ist, Weiberl ist, schwarz, gelb, grün, völligst wurscht.
Shrek?
Das ist
ein Mensch. Fiona?
Ja, egal.
Grün meine ich. Ich habe mir gerade überlegt, wen meinst du mit grün?
Völlig egal. Nein, das, aber es ist doch wurscht, das ist ein Mensch, oder? Und das ist halt das, was ich bei uns auch nicht verstehe, dass man da immer noch so.
Du hast ja auch, also ich meine, ich habe ja den Stand Freiberufler, und du hast auch als Freiberufler tatsächlich immer noch mehr Freiheiten. Aber allein einfach, ich habe ja viele Kolleginnen, die als selbstständige Zahnärztin dann doch Mama werden. Die müssen ihre Geburt planen. Du kriegst ja weder Mutterschutz, du kriegst noch sonst was. Ich habe eine Freundin, die hat an dem Tag vor der Geburt noch die letzte Krone eingesetzt und war 4 Wochen nach der Geburt wieder in der Praxis. Mhm. Das muss halt auch funktionieren. Und,
hey, weißt du, das hat Marie, wir waren, also die hat quasi bis zur Geburt gearbeitet. Und 2 Wochen danach war es beim ersten Workshop wieder dabei, den wir für eine große Firma gemacht
haben. Und es ist halt, also abgesehen davon, dass ich über niemanden urteilen will und ich jetzt definitiv auch nicht weit genug in den ganzen Gesetzen in Deutschland stecke. Aber es ist halt einfach so hart, wenn du weißt, als Selbstständige, du musst gucken, dass der Laden läuft, du kriegst keinerlei Zuschüsse. Und wenn man es ganz hart formulieren will, weil jede ZFA, jede Angestellte, die schwanger ist, sie wird sofort freigestellt, weil sie eine sogenannte Gefahrenbeurteilung bekommt. Und dann ist es halt wahnsinnig gefährlich, mit Infizierungen, also mit Infektionen oder mit Blut oder sonst was in Berührung zu kommen. Aber warum ist das Kind geschützter wie mein Kind, weil ich müsste arbeiten und ich bin ja diejenige, die operiert und die wirklich mit Blut in Kontakt kommt. Und da ist es halt einfach irgendwie so ein bisschen ungleichgerecht. Ungleichgewicht.
Ungleichgewicht.
Ungerecht, das war das Wort.
Ja, also wir haben das auch gemerkt, Unterstützung in Deutschland für Selbstständige, die Kinder haben. Also wir haben heuer Anfang des Jahres ganz, ganz krass geschluckt, als wir Rückzahlungen gekriegt haben für Elterngeld?
Mhm. Musstet ihr zurückzahlen?
Über 10.000 Euro.
Ja. Ja, also sagen wir so, es wird einem nicht unbedingt leicht gemacht.
Das ist unglaublich. Mm-mm. Aber gut, haben wir uns ja selber ausgesucht.
Ja, und ich würde es auch, also wie gesagt, ich würde es auch nichts auf der Welt anders machen und ich würde sagen, ich gehe meinen Weg und der macht auch wahnsinnig Laune. Aber auf die Frage zurückgekommen, ob es als Frau schwieriger ist. Ich kann es dir nicht sagen, ob es schwieriger ist, aber du kämpfst einfach, glaube ich, an anderen Stellen.
Ja.
Ja.
Voll. Umso schöner, dass du halt so dastehst, wie es dastehst, mit deinem ganzen Team. Das ist wirklich Freude zu beobachten, also nicht nur über Instagram, sondern auch wenn wir eben auch zusammensitzen, auch mit dem Alex zusammen und sowas, mit deinem Mann, du hast ihn vorher schon genannt. Ihr lebt das halt einfach.
Ja.
Und das war für mich so dann die nächste Frage, also für was steht die Fotzenspanglerei? Weil du hast ja ein paar ganz wichtige, tolle Projekte, die dir ganz wichtig sind, die du auch schon so ein bisschen angeschnitten hast.
Ich kann dir da jetzt einfach ein Schlagwort sagen, und zwar Menschlichkeit. Bei uns menschelt es einfach an jeder Stelle, weil du kannst noch so viel optimieren, du kannst noch so viel in Excel-Listen packen, du kannst noch so viel KI mit einpacken. Wir sind alles Menschen und wir werden auch in 10.000 Jahren noch Menschen bleiben. Und du siehst ja jetzt schon, wie dieses ganze Soziale verkümmert durch dieses ganze Social Media. Es ist einfach paradox, wenn du dir überlegst, Social Media, Nein, Menschlichkeit, einfach Menschen sein. Und bei uns kommen auch Patienten und mit denen wird einfach mal geratscht. Ich will mehr Zeit mit den Menschen nehmen. Ich will nicht nur mit dem Patienten menschlich sein, sondern ich will auch mit meinem ganzen Team menschlich umgehen. Und ich will ja auch, dass mit mir menschlich umgegangen wird. Weil ich sage ja auch, wenn ich Chefin bin, bin ich trotzdem Mensch. Ich bin trotzdem eine Frau dahinter und ich habe auch nicht jeden Tag einfach einen Bombentag. Und dann will ich ja auch, dass mich mein Team auffängt und das funktioniert halt einfach. Also Menschlichkeit in der Praxis und meine ganz eigenen Werte kann ich euch aussagen, das ist Demut, Dankbarkeit und Vollgas. Also von nichts kommt nichts und ich bin jeden Tag einfach wirklich dankbar. Also und das kann ich auch jedem von euch ans Herz legen. Dankbarkeitstagebücher schreiben. Es ist total abgedroschen, aber du schreibst dir jeden Morgen auf, für was du dankbar bist. Einfach drei Dinge. Und bei mir fängt es dann einfach an, dass ich noch alle Gliedmaßen habe, dass ich alle Extremitäten habe, dass ich sehen kann, dass ich fühlen kann. Dafür muss man dankbar sein und dann startest du schon richtig schön positiv in den Tag. Genau, demütig. Also du darfst nie einfach irgendwie auf höheren Sphären schweben, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt nichts, warum du dir einbilden musst, dass du besser bist wie andere. Also außer man ist eine Mama Teresa oder ein, Nelson Mandela oder so. Die haben für mich wirklich was geschafft. Aber ansonsten sind alle Menschen für mich gleich. Ob da jetzt ein Professor von hier und zu vor mir sitzt oder dann einfach irgendwo ein womöglich ein Asylbewerber, der es wirklich brutal schwer hat. Jeder Mensch wird gleich behandelt erstmal und dann wird entschieden, nett oder Depp. Ja.
Hier kommt die Werbung. Heute hört ihr ein Angebot in eigener Sache und zwar geht's um unser Analyse-Coaching. Du hörst hier jede Woche, wie wichtig es ist, den eigenen Stoffwechsel zu verstehen, aber vielleicht fragst du dich, wo stehe ich denn gerade? Was braucht mein Körper ganz individuell, um in Balance zu kommen? Dann ist unser Analyse-Coaching genau das Richtige für dich. Hier analysieren wir deinen Stoffwechsel, dein Energielevel und deine persönlichen Herausforderungen wissenschaftlich fundiert, aber absolut alltagsnah. Du bekommst eine klare Einschätzung, wo du stehst und vor allem einen Plan, der zu dir passt. Alle Infos findest du unter m2h-stoffwechselzentrum.de/analysecoaching oder direkt in den Shownotes. Warte nicht, bis dein Körper dir die rote Karte zeigt, hol dir jetzt Klarheit und mach den ersten Schritt zu mehr Energie, Gesundheit und Leichtigkeit. Werbung Ende.
Dieses Thema, also du machst ja ganz viel mit Angstpatienten. Mhm. Du merkst ja auch Menschen, die Angst vor dem Zahnarzt haben, wieder irgendwie so mit Ei integrieren,
ja,
sage ich jetzt mal.
Ja.
Kommt das dann auch früher aus deiner Historie, weil du es selber erlebt hast?
Auch? Ich denke schon. Und vor allen Dingen, wenn du Angst vor dem Zahnarzt hast. Es gibt ja die Angst, dass ich nicht gerne hingehe. Die gibt es ja. Aber dann gibt es ja wirklich die, die sich schon von der Gesellschaft zurückziehen, die sich schon wirklich, die sich nicht mehr lächeln trauen, die sich schon wirklich komplett einfach nicht mehr in der Gesellschaft bewegen, weil sie sich schämen. Ja? Und diese Angst kann ja dann wirklich in pure Scham ausüben. Du, ich habe Patienten, die sind 40, die sind schweißnass gebadet bei mir auf dem Stuhl, wenn sie dann doch mal so Schmerzen haben und sagen, sie haben so eine panische Angst, weil sie sich eben für ihre Zähne so schämen. Und ich sage, bei uns müssen wir uns einfach für gar nichts schämen. Du bist jetzt da, du hast eh den schwersten Schritt, den du machen konntest, hast du eh schon hinter dir. Du bist da. Ja. Also Angstpatienten, ja, ich glaube schon, weil es aus meiner eigenen Historie kommt.
Ja.
Ja, denk schon.
Wie gehst du mit einem Angstpatienten um? Weißt du das vorher, wenn der kommt? Erfährst du das währenddessen? Und hast du da irgendwie so eine Herangehensweise, wie du dann
Also natürlich, das Einfachste ist, wenn Sie einen Termin machen und sagen, Sie sind Angstpatienten. Mhm. Dann ist es aber auch wieder so, dann gilt es herauszufinden, sind es wirklich, wirklich, wirklich Angstpatienten oder tun Sie nur so, als hätten Sie Angst oder möchten Sie aufbauschen oder so. Mhm. Du musst so ein bisschen Gespür für Patienten kriegen. Und wenn Sie dann wirklich sagen, hey, Sie waren schon ganz lange nicht mehr, Sie haben wirklich Angst, dann merkst du das auch einfach an körperlichen Reaktionen. Also schwitzen, kaltschweißig. Manche sind ganz, ganz, ganz in sich gekehrt. Mhm. Manche sind ultra arrogant und teilweise auch unfreundlich. Mhm. Und dann konfrontiere ich die dann einfach immer mit der Angst und frage, also ich meine, du kennst mich jetzt, aber es ist auch wirklich so, ich sage dann, sind sie jetzt wirklich so unfreundlich oder haben sie einfach nur Angst? Ja, mhm. Und dann, du musst einfach irgendwann, du musst es lösen. Mhm. So gehe ich damit um. Und dann machen wir ganz viele Gespräche. Und ich sage dann auch mal, wissen Sie was, wir würden uns jetzt auch gerne, also erster Termin kennenlernen, ja. Wir lernen uns jetzt kennen, wir machen vielleicht ein Röntgenbild und dann können wir ja zusammen schauen, ob sie wollen, ja, ob sie wirklich Lust haben, mit mir den Weg zu gehen. Oder es ist ja auch so, du musst dich beschnüffeln, vielleicht bin ich gar nicht die richtige Zahnärztin für den Patienten. Zum Glück haben wir in meiner Praxis noch 5 andere Zahnärzte. Also das heißt, wir können in der Praxis schon für jeden Patienten den Wunschbehandler oder den individuellen Behandler organisieren. Aber zur Not, ich habe auch ein ganz großes Netzwerk, wenn ich jetzt weiß, hey, das ist ein Patient, der würde zum Kollegen XY besser passen, dann überweisen wir den dahin, weil das Wichtigste ist, dass dem Patienten geholfen wird. Mhm. Ja, also das Patientenwohl steht bei uns ganz im Vordergrund. Ja, soll ich weiterreden?
Du, wie du Lust hast. Ich finde es unglaublich schön. Aber du hast mir auch im Vorgespräch oder wenn ich auch gefragt habe, so, über was darfst du gerne reden, hast du mir was geschickt. Da habe ich tatsächlich erst einmal nichts damit anfangen können, habe ich googeln müssen. Dentosophie.
Genau, das war eben das ist der Überbegriff, der wird jetzt in Deutschland immer mehr geprägter eben. Das ist ein kleiner Teilaspekt von der Zahnmedizin und da geht es wirklich um Kauen, Atmen, Schlucken, weil es fängt bei den kleinen Babys an, muss ich euch aber auch nicht sagen, wenn das Zungenbändchen zu kurz ist, dann können die einfach nicht nuckeln. Ganz oft sagt man dann der Mama, mein Gott, sie hat irgendein Problem oder die Mama wird dann teilweise noch depressiv, weil das Baby nicht an die Brust gelegt werden kann, aber ganz oft liegt es eben am verkürzten Zungenband. Dann hast du, wenn du ordentlich schluckst, also beziehungsweise anders gesagt, wenn wir schlucken, ja, dann liegt die Zunge am Gaumendach und dann presst die Zunge leicht ans Gaumendach und je kleiner die Babys sind, desto weicher ist ja der Knochen. Das heißt, wenn die richtig schlucken, dann formen sie durch den Zungendruck das Gaumendach, der Schädel wird ein bisschen breiter, die Zähne haben mehr Luft und Platz und vor allen Dingen, du hast ja auch die Luftwege, die sich dann dadurch bilden und dann haben wir ja unser Lieblingsthema, ne, Nasen- und Mundatmung. Wenn du wenn das Gaumendach breiter ist, dann tust du dich ja auch viel, viel einfacher mit der Nasenatmung. Wenn das Gaumendach schmal und hoch wird, ja, also ich meine, du kennst ja die ganzen Mundatmer, Zunge liegt im Zungengrund, Gaumendach wird hoch, die Luftwege verengen sich, du kriegst keine wirkliche Luft durch die Nase, Kacki, aber das muss ich dir ja auch nicht sagen. Und das sind aber so Sachen, das bringt man in Deutschland erstmal vielleicht gar nicht mit der Zahnmedizin überein. Da gehst du zu Logopäden, da gehst du zu Kinderärzten. Aber ein guter Zahnmediziner ist eigentlich dafür da, um das auch zu diagnostizieren und dann eben gegebenenfalls Wege einzuleiten. Und das ist einfach nur dieses Dentosophie, also das ist dieser Überbegriff. Aber ich sage immer Kauen, Atmen, Schlucken. Mhm. Kauen geht ja auch nur ordentlich, wenn du Zähne hast.
Klar.
Und wenn du im Mund deine Nahrung nicht zerkleinerst und dann geht ja da die Verdauung geht ja im Mund los.
Ja,
wenn das nicht funktioniert, dann hast du wieder woanders ein Problem. Also das heißt, der Mund ist eigentlich extrem wichtig, nicht nur zum Plappern.
Ja, unbedingt. Also ist für unser Riesenthema fängt für den Stoffwechsel ein ganz, ganz großes Thema, wenn du nicht gescheit kaust.
Ja, und vor allem, Nachtrag nochmal ganz kurz. Ihr müsst mal, wenn ihr irgendwo essen geht oder wenn ihr irgendwo Kinder beim Essen beobachtet, also erstens mal, ich kriege ja die Krise, wenn die so die Gabel halten, aber das ist mein ganz eigenes Ding, weißt du schon, wenn sie so ran. Aber wie oft, wir hatten das jetzt erst letzte Woche, kleines Kind, was wird es gewesen sein, 5, 6, sitzt neben unserem Tisch, totaler Mundatmer, versucht zu essen und erstickt mehr oder weniger fast während dem Essen, weil er es, sie nicht kann, durch die Nase zu atmen. Ja, und das muss doch auffallen. Und da kriegst du ja auch Leistungsminderung und so weiter, wenn du keine gescheite Sauerstoffaufnahme hast. Klar.
Was, wenn du jetzt so einen Fall hast, was machst du dann da?
Also wenn ich so einen Fall in der Praxis habe, dann kläre ich da komplett von A bis Z auf. Wenn ich so einen Fall außerhalb meiner Praxis sehe, mache ich nichts, weil das ist ja respektlos. Nein,
jemand in der Praxis.
In der Praxis. Erstmal die Mama oder die Eltern aufklären, dass mir das aufgefallen ist. Also generell einfach das Kind anschauen, dass es mir aufgefallen ist und dann zu einem Fachkollegen überweisen. Also wirklich erstmal über die normale KFO probieren, also Kieferorthopädie, weil da kannst du ja auch schon ein bisschen was formen. Und ansonsten gibt es wirklich in Deutschland auch ein paar Kollegen, die das echt verdammt gut machen. Mhm. Aber ganz oft ist es auch Zusammenarbeit mit einer Logopädin. Also Logopäden sind teilweise so krass unterschätzt. Also was die machen können, ist faszinierend. Wir haben sogar ein cooles Logopädiezentrum in Garmisch, also da wird dann überwiesen. Ja. Da werden dann andere Fachkompetenzen einfach mit reingeholt.
Ja, wichtig.
Also generell, ja. Und deswegen ist ja auch ein Netzwerk so wichtig, weil du Leute eben brauchst, wo du hin überweisen kannst. Und ich sage immer, ich überweise meine Patienten nur dahin, wo ich auch hingehen wollen würde. Weil bei mir ist es fachlich, muss einfach exzellent und gut sein. Aber bei mir muss auch die Hygiene in der Praxis stimmen. Also es ist ja bitter böse, wie in manchen Praxen mit Hygiene umgegangen wird. Ich muss zu lachen, wenn generell kleiner Auswurf, ich muss zu lachen, wenn Arztpraxen während Corona ein Hygienekonzept entwerfen mussten. Eigentlich müsstest du als Arztpraxis ein absolut, ob das jetzt Corona oder sonst was ist, du müsstest ein Hygienekonzept in der Praxis haben, da dürfte keine Infektion stattfinden. Und was bei mir eben ganz wichtig ist, das Team miteinander. Also ich überweise auch nur in Praxen, wo ich weiß, hey, da wird menschlich gearbeitet.
Ja.
Das sind so Faktoren, auf die ich halt achte, ne? Diese ganzen Soft Skills. Und das wird teilweise echt ganz schön dünn.
Ja, haben wir das letzte Mal an Dr. Jochen Hendor gehabt, der auch gesagt hat, eigentlich wäre das ein ganz, ganz wichtiger Teil im Medizinstudium.
Ja, aber du, das Medizinstudium, Hauptsache du hast Physik, Hauptsache du hast Chemie in allen Facetten und Varianten, aber du wirst als Examenskandidat, also wenn du dann wirklich das Staatsexamen hast, fühlst du dich ja wirklich wie Gott kurz mal nach den 17 Prüfungen, aber dann wirst du im Endeffekt eigentlich ohne Sauerstoffflasche in die Tiefsee geschickt, weil du kannst weder Patienten, du kannst weder Führung, was ganz essentiell ist, was du als Selbstständiger können müsstest, du kannst weder dich noch die Patienten noch die Mitarbeiter führen, du kannst keine Betriebswirtschaft, also wir haben im Studium keinerlei Betriebswirtschaft gelernt und du hast ein mittelständisches Unternehmen, also ich zahle am Ende des Monats 26 Gehälter, die müssen vorne auch reinkommen und du kannst aber auch, was ganz spannend ist, keine Abrechnung. Also du weißt überhaupt nicht, wie du was abrechnest. Du kannst vielleicht super gut mesiobukalen Höcker von einem Sechser aufwachsen, aber du weißt nicht, wie du das abrechnen kannst. Es ist schon spannend, wenn man sich das jetzt mal so großräumig betrachtet.
Du meinst, an der Ganzheitlichkeit kann man nur arbeiten.
Puh, ja, und ganzheitlich. Es ist ja auch Schulzahnmedizin und dann hast du ja die Hokuspokus-Zahnmedizin. Und da so ein Weg zu finden, der wirklich vertretbar ist, ganz spannend. Also Schulzahnmediziner finden es ganz furchtbar, wenn man so Heilpraktiker-Fähigkeiten mit einbringt. Und Heilpraktiker finden ja, also Amalgamfüllungen und so, gut, die sind jetzt verboten. Aber was wir teilweise Überweisungen von Heilpraktiker haben, dass tote Zähne aus dem Körper raus müssen, das Wissen fehlt halt an jeder Stelle. Und ich finde, da haben wir auch wieder ein ganz großes Problem von Kommunikation miteinander auf Augenhöhe.
Ja.
Ja? Und nicht sagen, hey, du bist schlecht und du kannst nichts und du kannst nichts, sondern vielleicht miteinander für den Patienten arbeiten. Und
wie ist Tellerrand am hinausschauen.
Ja, das wäre so schön.
Ja.
Oh, wäre das schön.
Bringt mich so ein bisschen zu dem nächsten Punkt. Ihr habt ja erzählt, wir haben es, meinen Zahn rausgenommen. Wir haben dann früh mit Schienen gearbeitet. Also vor allem auch eben in Belastung damals, als ich noch Sportler war, mit so einer Belastungsschiene oder Leistungsschiene. Und ich habe ganz früh dann gehört von aufsteigenden Ketten, von absteigenden Ketten und so weiter, die im Körper miteinander arbeiten. Was für mich ganz spannend war, ich habe immer verstanden, wenn ich mit meinen Füßen am Boden stehe und die sind jetzt, da fehlt irgendwas, ja, also ich Senkfuß, Spreizfuß, wie auch immer, dass sich das nach oben auswirkt, war mir klar. Ich habe es erst einmal dann so richtig kapiert, wenn ich absteigende Ketten habe, also wenn im Kiefer oder im Zahnbereich irgendwas nicht passt, wie krass die Auswirkungen nach unten sind. Und ich habe es ganz crazy gemerkt, ich habe so eine Schiene drin gehabt, die habe ich eingesetzt gekriegt. Mhm. Ich habe erst einmal fast Speimo gefangen, weil die so ganz weit hinten geht, gell? Also ganz komisch am Anfang. Also zum Schluss habe ich es gar nicht mehr gemerkt. Aber am Anfang ganz komisch und ich bin damit direkt zum Schwimmer gegangen. Mhm. Und ich habe immer das Problem gehabt, also wer es jetzt kennt, wenn man krault und man atmet nach rechts und nach links. Mhm. Rechts war nie Problem, links habe ich immer zu viel Wasser geschluckt. Mhm. Ich habe nie kapiert, warum das so war. Und ich habe diese Schiene gehabt, bin eingegangen, bin geschwommen, habe kein einziges Mal Wasser geschluckt.
Weil sie wahrscheinlich gleich mehr, weil sie es austariert hat.
Ich habe meinen Kopf weiter bewegen können. Also ich war im Nacken weniger blockiert und ich war aber nicht anders, also ich wurde nicht anders vom Physio behandelt oder sonst irgendwas. Und da immer, also das war wirklich so 2021, war für mich so ein Jahr, wo ich mir gedacht, wo ich gelernt habe, boah krass, die Zähne, alles was im Mund passiert, das hat so eine krasse Auswirkung, war ich fast vom Glauben abgefallen.
Ja, doch. Und wichtig ist halt einfach erstens mal, dass man offen dafür ist. Zweitens brauchst du einen Zahnmediziner, der es auch diagnostizieren kann und der es auch durchführen kann. Aber du hast ja vier große Kaumuskeln. Also ich meine, es fängt ja schon an. Ganz viele Kopfschmerzen kommen ja auch daher, dass du einfach, also es gibt ja dieses Phänomen von Pressen oder Knirschen. Also das heißt ja im Großen und Ganzen einfach Bruxismus. Du arbeitest halt mit den Zähnen. Und ich meine, es heißt ja im Volksmund immer, ist es zum Zähneknirschen oder Zähne zusammenbeißen und durch. Und wenn du was ganz fest willst, dann presst du deine Zähne einfach krass aufeinander. Dadurch verkürzt du ja hier wunderbar den Musculus masseter, den hier. Der wiederum hängt natürlich physiologisch mit dem Temporalis zusammen. Und dann hast du noch zwei Kaumuskeln, Pterygoides medialis und Pterygoides lateralis, die wiederum dann mit der autoktonen Rückenmuskulatur zusammenhängen. Das heißt, hast du hier oben eine Verspannung, Verkürzung, wird es natürlich komplett auch wieder auf den Nacken übertragen. Und im Endeffekt haben wir ja vorher das auch mit dem Zungenbändchen schon gesagt, es gibt einen kompletten Faszienapparat und der fängt am Zungenbändchen an und der hört an der Fußspitze auf. Und wenn du da irgendwo eine Verkürzung hast, dann wird das natürlich durch den Körper ganz lange kompensiert, aber irgendwann geht es halt dann nicht mehr. Also es ist total logisch, wenn man sich mal damit befasst, aber ist in der normalen Zahnheilkunde noch nicht ganz angekommen.
Da weiß ich oft gar nicht, was ich sagen soll. Das sind ja wirklich Dinge, die, es ist ja nicht so, dass das nicht erforscht wäre.
Nee.
Aber
also du musst offen sein für solche neuen Themen. Du musst dich damit beschäftigen. Und dann hast du halt in Deutschland, da kommen wir aber jetzt in ein ganz anderes Thema. Und zwar, du hast das Problem mit der GKV, mit der PKV, mit der gesetzlichen Versicherung und mit der PKV. Selbst die private übernimmt ja nicht alles. Du hast aber in Deutschland eine unfassbare Anspruchshaltung, dass die gesetzliche Krankenkasse alles übernehmen soll, was medizinisch möglich ist. Jetzt haben wir Zahnärzte und es hat jetzt auch nichts mit Jammern zu tun, sondern ich will einfach nur aufklären. Der BEMA, das ist der Bewertungsmaßstab für gesetzliche Leistungen, der ist von 1988. So, jetzt sind wir fast 40 Jahre später. Da hat eine brutale Entwicklung stattgefunden. Aber warum soll die Krankenkasse was zahlen? Die GKV zahlt ausreichend zweckmäßig notwendig. Alles, was mit Ästhetik, Funktion oder Sinnhaftigkeit zu tun hat, zahlt die GKV nicht. Da haben wir dann einfach die Möglichkeit, dass wir das dem Patienten privat in Rechnung stellen. Klar hast du dann jeden Tag die Diskussion, ja, warum zahlt es denn meine Krankenkasse nicht? Ich zahle doch da immer horrende Beiträge ein. Ich verstehe die Haltung auch. Aber du hast einfach einen ganz, ganz großen Topf und die GKV versucht einfach, ihre kompletten Löcher zu stopfen. Deswegen müssen wir das einfach getrennt beobachten. Gute, moderne und sinnvolle Zahnheilkunde versus ich habe Schmerzen, bitte mach die Schmerzen weg. Das ist eine GKV-Leistung. Und das wiederum ist so wahnsinnig anstrengend, in dem Praxisalltag den Patienten nahezubringen. Du brauchst diese Power und du musst es einfach in der Praxis etablieren, dass es die Möglichkeit gibt. Und wir sind wieder bei Aufklärungsarbeit und wieder Kommunikation. Und ganz viele Kollegen sind einfach super frustriert, weil sie haben halt einfach mit der Wirtschaftlichkeit, mit dem Fachkräftemangel, mit wirklich unsinnigen Gesetzesgebungen zu tun, dass sie dafür überhaupt keine Luft mehr haben. Und in der Uni wird dir das halt überhaupt nicht beigebracht. Also zumindest in Deutschland. Ich glaube, andere Länder sind da wesentlich weiter. In Brasilien wirst du gefeiert als Zahnarzt, weil du ein neues Lächeln verschaffst. Da gibt es Zahnärzte mit eigener Fernsehshow. Also ich träume ja auch immer noch von meiner, Zahnarzt-Soap. Ich hätte auch schon einen Namen.
Ja?
Mhm.
Geil.
Zwischen Zahn und Seide.
Ich glaube, ich darf wieder Fernsehen schauen anfangen wegen dir.
Ja, nein, das ist es.
Also einfach, wenn jetzt jemand zuhört und ihr habt einen Sendeplatz frei, meldet euch einfach, ja.
Die dentale Berg Soap.
Ja?
In einer Zahnarztpraxis. Du
brauchst einmal was in Garmisch, oder?
Ja, wir hätten dann auch noch das Alpenpanorama vom Bergdoktor. Also da wäre wirklich Potenzial drin, ne? Ja.
Nein, die Bergzahnärztin.
Es ist crazy. Ja, und vor allen Dingen, du hast ja wirklich, ich sag so oft zum Alex, wir führen eine Zahnarztpraxis, aber im Endeffekt ist es einfach nur die Bühne für wirklich eine Seifenoper. Was da von morgens bis abends einfach passiert, das ist Wahnsinn.
Das glaube ich.
Ja. Du hast back jetzt, to topic.
Das gehört alles dazu. du redest ganz viel von Führung und du hast es gerade gesagt, bevor wir auf das Thema Führung gehen, wir haben, wenn es jetzt so in die freie Wirtschaft geht, habe ich das oft jetzt schon gehört von ganz, ganz tollen Unternehmern, die sagen, wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben Führungskräftemangel.
Ja.
Hast du das Gefühl, das ist bei euch auch so?
Eindeutig. Eindeutig, also pur.
Warum kriegen wir das nicht gelernt?
Um führen zu können, musst du eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft haben. Und das ist die Selbstführung. Du musst dich selber führen können, um andere zu führen. Also ich meine, ganz ehrlich, warum soll ich mir nachlaufen, wenn ich mir selber nicht nachlaufe? Das funktioniert nicht. Und das hat wiederum ganz viel mit sich selber kennenlernen zu tun. Und mein anderes Lieblingsthema, Fake, ne? Du willst ja irgendwer sein, der du teilweise gar nicht bist. Und solange du das versuchst, kannst du auch gar nicht führen. Ganz großes Problem. Und führen, viele Leute denken, sie können führen. Und ich meine, Zahnärzte können ja generell immer alles. Also die brauchen ja gar keine Hilfe. Klammer auf, Sarkasmus, Klammer zu. Die interessieren sich für so einen Scheißdreck nicht. Warum führen? Das kann man doch. Ich sage, wo es lang geht und dann gehen schon alle nach. Aber ich selber will keine Lemminge als Mitarbeiter. Ich will Leute, die Individuen sind und die selbstständig denken. Und die musst du führen. Und du musst jeden anders führen. Und dafür musst du dich lernen zu führen. Und das muss ich auch hart lernen. Also ich habe Coachings hinter mir. Ich habe ein Führungscoaching hinter mir. Und das hat mir einfach, glaube ich, meinen Arsch gerettet. Mhm. Weil sonst bist du auch ganz schnell in diesem Hamsterrad. Und dann ist es auch nicht mehr weit weg vom Burnout.
Ja. Ich finde das ein unglaublich tolles Thema. Weil tatsächlich, so wie du es gerade angesprochen hast, ich glaube, das war so eine ganz lange Zeit in Deutschland einfach normal. Ja? Also ich bin der Chef, ich sage, wo es lang geht, ihr macht's, was wollt's, ihr macht's, was ich will.
Ja.
Aber nimmt dir ja unglaublich viel PS weg.
Ja.
Wenn du deinen Mitarbeiter erstens nicht abholst, nicht mitnimmst, vielleicht sogar die Stärken einfach nicht verstehst, die der Mitarbeiter auch hat, der kann ja Dinge vielleicht auch deutlich besser wie du. Du kannst ja nicht alles kennen, du kannst ja nicht alles machen.
Also ich kann alles, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, wir zwei sind eine löbliche Ausnahme, ja. Der Alex muss sich schon immer anstrengen, weil unsere ganzen Heiligenschein und unsere.
Wir schweben schon.
Ja, wir schweben schon.
Ja,
der Bauchfuss hockt mir eh schon da. Jetzt rasen wir dann aus die 100 Meter zum See habe ich, und dann gehen wir Bauchfuss nach Bad Wissee um.
Ja, der mal. Von mir aus gern.
Ein kleiner Spaziergang. Als wäre der Schmarrn groß. das war für mich so ein ganz wichtiges Thema, wo ich mit dir halt auch drüber reden wollte, weil Marie und ich, wir haben viel drüber geredet, du und der Alex, ich finde, ihr seid absolute Vorbilder zum Thema Führung. Mhm. Und ich finde tatsächlich, also nicht nur, das entsteht natürlich, man kriegt es im Gespräch auch mit.
Mhm.
Man kriegt es mit, wie führt sich ein Mensch selbst, wie authentisch ist er, wie ehrlich ist er, wie aufrichtig ist er. Das sind ja ganz, ganz wichtige Themen. Aber sogar, ich finde, bei euch kriegt man das über Instagram mit. Auch über die Art und Weise, wie ihr eure Mitarbeiter einbindet, zum Beispiel in das Thema Instagram und so weiter. Darf dir ein Mitarbeiter nicht mitmachen, wenn er nicht voll hinter dir steht. Und das ist was, das muss ich sagen, finde ich absolut genial. Und kriegst du echt, echt selten mit. Also deswegen hat mich das Thema so interessiert. Wie habt ihr das geschafft? Also du hast ja am Anfang gesagt, du hast so viele schlechte Chefs gehabt,
ja.
Du möchtest es besser machen.
Ja. Ja. Also ich habe wirklich alles gehabt an Chefs, die man sich vorstellen kann. Und für mich war das immer klar, das kann doch nicht sein. Weil ich war ja auch ein Mitarbeiter, der eigentlich mehr wollte. Und ich wurde immer grundsätzlich ausgebremst. Also ich wurde so eng gehalten und ich wollte eigentlich mehr und ich durfte nicht. Und da habe ich mir dann gedacht, das kannst du doch gar nicht machen. Aber diese Frage impliziert jetzt auch schon wieder ganz viele Sachen. Als wir die Praxis übernommen haben, ging es los, dass wir uns die Menschen dahinter angeguckt haben und haben gesagt, sitzt der Mensch mit seinen Stärken und Schwächen. Und witzigerweise überlegst du ja immer erstmal, welche Schwächen er hat, aber konzentrier dich auf die Stärken. Ja. Sitzt der Mensch mit seinen Stärken an der richtigen Position? Dann haben wir ein bisschen Roulette gespielt, einfach zu wissen, wer kann was besser. Und ich muss halt sagen, ich habe den riesengroßen Vorteil, dass ich meinen Göttergatte, also der ist Betriebswirt und der beschäftigt sich jetzt seit über 20 Jahren mit Führung. Also selbst seine Diplomarbeit ist über, wie motiviere oder demotiviere ich Mitarbeiter zustande gekommen. Also wenn du eine Podcast-Folge über Führung machen willst, dann hätte ich da jetzt schon einen Gast für dich tatsächlich. Ja. Der kann dir alles über Führung sagen, wirklich alles, wie sich das gestaltet. Und der hat mir natürlich immens dabei geholfen. Mhm. Und dann habe ich selber für mich noch ein Coaching gemacht bei einer ganz, ganz tollen Frau, die mich persönlich wirklich so hingestellt hat, dass ich es schaffe, das auch vorzuleben. Ich meine, das ist ja das Nächste. Du musst das, was du willst, vorleben. Ja, ja, du kannst nicht sagen, heb das Blatt auf, sondern geh einfach über den Gang und heb dieses scheiß Blattl selber auf. Ja, dann, ich meine, Kinder lernen schon 90% über Imitation. Dann musst du, und im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes wie eine Kindererziehung oder ein Hunderudel. Ja, du musst als Vorbild fungieren. Das ist zum Beispiel was ganz Einfaches. Ehrlich sein oder tu einfach das, was du sagst. Ganz einfach. Und sag nicht das und tue das oder will das, sondern du brauchst eine straighte Linie für dich und dann funktioniert das auch meistens.
Ja,
gut. Also bei einem Haufen,
Quote hast du jetzt
bei einem Haufen mit 26 Frauen ist es durchaus hormonell abhängig, ob das funktioniert oder nicht. Aber selbst, ja, also jetzt, ich weiß ja nicht, ob das in dem Podcast relevant ist, aber selbst der Menstruationszyklus von Frauen, die miteinander arbeiten, die nähern sich an. Mhm. Also Alex ist ja der einzige Mann im Rudel und der hat im Endeffekt eigentlich dann immer den gleichen Zyklus bei den Frauen und das sind dann schon immer ganz schön anstrengende Tage.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Das ist wirklich so, aber er macht das mit einer stoischen Ruhe, das ist brutal.
Ey, ich meine, der plant sich dann einen Urlaub immer da, oder?
Nee, nee, das kann er irgendwie. Also da ist er, ja, da ist er voll safe, ja. Aber Alex ist ganz, ganz maßgeblich daran beteiligt, dass das bei uns, glaube ich, mit der Führung ein ganz positiven Flow hat.
Ja. Ja, aber das ist cool, dass du es angesprochen hast, weil dann Alex, den
der ist schon echt
gern
ist
einmal gut. Vor das Mikro hin.
Der ist gut.
Ja. Ja. Ja, wir haben das letzte Mal waren wir beim Essen und dann haben wir da ein paar so Themen besprochen, die waren wirklich spannend und das war, also was das ist, also da müssen wir ein bisschen tiefer reingehen, also richtig coole Geschichte.
Also ich könnte es mir vorstellen, aber ich sag nichts.
Na, genau, das mache ich dann mit Alex.
Ja.
Mit wie vielen Mitarbeitern hast du eigentlich angefangen?
7.
Und du bist von 7 auf 26 hinauf?
Ja.
Wie verändert sich es von 7 Mitarbeitern auf 26? Wie verändert sich dein Führungsstil?
Du führst mehr und arbeitest weniger am Stuhl. Also das hat sich komplett geändert, dass ich wirklich von der Zahnmedizinerin auch ein bisschen Richtung Unternehmerin gegangen bin. Ich habe mit, ich glaube, 42 Wochenstunden am Stuhl angefangen. Das sind 42 Behandlungsstunden. Dann hast du locker noch 10 Stunden Administration. Also du bist da unter einer 60, 70 Stunden Woche auch nicht raus. Ich glaube, die Stundenanzahl an sich hat sich nicht geändert. Aber ich bin jetzt zum Beispiel nur noch 32 Stunden am Stuhl beim Patienten, weil ich einfach viel, viel mehr administrative Aufgaben habe. Das ist auch okay. Wir haben auch lange gebraucht, um unser, ja, ich sag wirklich mal liebevoll, unser Rudel zu formen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Zwischenebenen eingezogen. Also wir haben eine Standortleitung Garmisch, wir haben eine Standortleitung Partenkirchen, wir haben eine Leitung für die Abrechnung, dann haben wir ganz viele Meetings. Wir haben Teamsitzungen komplett, Teamsitzungen für die Standorte, wir haben Teamsitzung Abrechnung, Teamsitzung Prophylaxe, Teamsitzung Behandlung. Du musst viel mehr kommunizieren tatsächlich. Ja. Und du musst auch aufzeichnen, wohin, wo willst du hin und du musst sie einfach noch mehr mit ins Boot nehmen. Ich glaube, das war die größte Veränderung.
Also ja, du hast irgendwann mehr am Unternehmen als im Unternehmen gearbeitet.
Ja, und dafür brauchst du auch unbedingt Zeit. Und das ist halt dann schon ein Fail, wenn wir dann wieder ganz viel Krankheitsausfälle haben und die Struktur dann einfach wieder, du hast halt eine kleine Struktur und du musst halt sehr flexibel sein und dann werden halt die Positionen auch wieder reingezogen, wo sie eigentlich dann nicht mehr mit am Unternehmen arbeiten können. Und dafür musst du dir wirklich Zeit schaffen. Du musst gut strukturiert sein, du musst durchgetaktet sein und du musst im Vorhinein planen. Das geht halt mal mit einer 3- oder 4-Mann-Praxis einfacher.
Ja. Ne? Ja, klar.
Oder da redest mal kurz zwischen Tür und Angel. Aber dass wirklich alle 26 Leute immer alle Informationen mitbekommen, das hat sich massiv verändert. Du brauchst mehr Struktur.
Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und dann kriegst du trotzdem nicht alle mit. Also das ist, manchmal denkst du dir, du redest gegen den Kühlschrank. Ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, aber die wird dann auch nicht gelesen.
Wenn du in einer Stunde 35 WhatsAppen kriegst, dass dann mal vielleicht, also an einem Tag, wo vielleicht mal viel los ist, dass du mal irgendwas an einem vorbeirauscht.
Aber an uns rauscht ja auch genug vorbei. Also wie gesagt, ich möchte mich jetzt nicht hinstellen, dass ich perfekt bin. Nobody's perfect, das ist wirklich so.
Ja, aber das ist ja dann am Ende echt die Herausforderung, gell? Weil am Ende bist ja du dann die, bei der alles zusammenläuft.
Ja. Ich bin verantwortlich für alles und ich bin verantwortlich dafür, dass der Laden läuft. Ich bin verantwortlich dafür, dass die Gehälter überwiesen werden. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Patienten zufrieden sind, dass die, die Fachlichkeit passt. Und dann kriegst du trotzdem am Tag, wirklich am Abend, dann es war sakrisch anstrengend, es war alles super. Und dann kriegst du die 1-Sterne-Google-Bewertung, weil aus irgendeinem Grund, wo du dir dann auch denkst, ja, leck mich, darf ich das sagen?
Ich bin da frei, du darfst alles sagen.
Ja, also es ist schon eine spannende Zeit, in der wir uns bewegen. Ja. Aber ich, spannend in der Hinsicht, weil du so krass viel bewegen kannst und weil du dich so krass viel nach vorne bewegen kannst. Also klar, es ist herausfordernd und es ist, glaube ich, auch gerade nicht so die Selbstläuferzeit im Allem. Aber wenn du dich richtig aufstellst und wenn du für dich weißt, was du willst und wenn du ein Konzept dahinter hast, dann ist es eine super coole Zeit.
Ja. Ich glaube, dass ein großer Teil ist, dass viele Menschen lernen, oder das Ego so ein bisschen auszublenden. Also sie merken, sie können allein nicht die Welt bewegen.
Also es wäre schön. Wir haben ja jetzt noch ein paar große Egos auf Positionen, die ja, hoffentlich auch irgendwann mal biologisch zu Ende gehen. Aber wenn die Egos, also die kleinen Egos, ich fände es total schön, wenn es mehr Miteinander wird, als wie ein Gegeneinander.
Ja.
Würde mich sehr freuen.
Ja, du kommst ja viel besser vorwärts.
Ja!
du hast ja viel über Selbstführung geredet, wenn du gescheit führen möchtest. Jetzt ist natürlich, du hast ja gerade deine Wochenstunden so ganz charmant mal angerissen und wahrscheinlich trifft es noch nicht mal halbscharig, so das, was du wirklich wegwerkelst. Wie betreibst du Selbstfürsorge? Wie kämst du für dich mal runter?
Schlafen, essen, atmen. ja, tatsächlich, coole Frage. 19 Praxisgründung und 21 dann während Corona und zweite Praxis und so, da bin ich schon echt an die Grenzen meiner selbst gekommen, das muss ich auch sagen. Und ich hasse dieses Wort Burnout, weil man heutzutage so oft ausgebrannt ist. Aber ich würde sagen, ich war einfach verdammt erschöpft. Und da musste ich für mich dann eingestehen, dass ich zwar Power habe, aber Power nicht auf Dauer und dass ich wirklich meine Phasen brauche und die sind jetzt auch aktiv mit eingeplant und es ist in der Tat so, das war jetzt kein Witz, ich muss krass auf mein Schlafpensum achten, also ich brauche meine 8 Stunden Schlaf am Tag, sonst geht nichts, also das geht vielleicht mal für kurze Zeit, aber Schlafen ist extrem wichtig, Bewegung ist extrem wichtig und Ernährung ist extrem wichtig, aber das muss ich euch auch nicht sagen und die Ernährung gut zu halten, ich glaube, das ist für mich das Schwierigste, gut, vor allem, weißt du, wenn du dann Hunger hast, einfach haust du dir schnell irgendwas rein und du merkst dann, dass es deinem Motor nicht gut tut. Ausreichend Urlaube, tatsächlich. Klar hörst du dann als Selbstständiger auch wieder die Frage, ja, du kannst es dir ja leisten oder jetzt bist du schon wieder im Urlaub oder sind sie überhaupt noch in der Praxis, wo ich mir denke, wenn du wüsstest, ja, aber ich lächle dann immer und nicke. Aber ich habe halt meine 6 bis 8 Wochen Urlaub. Ich brauche alle Also im Jahr, ich brauche alle 6 bis 8 Wochen einfach mal wirklich ein Wochenende, gerne auch mal Freitag oder Montag ein verlängertes, weil ich sage dann immer, ich habe einen Social Overkill gehabt. Wenn du von morgens bis abends mit so vielen Menschen und wirklich in einer ganz engen Situation und dann womöglich eben auch noch mit einer Aura, die Angst hat, arbeitest, das nimmst du ja alles auf.
Kostet brutal viel Kraft.
Genau. Und meine Auszeiten sind dann wirklich Ruhe, Stille, Schlafen, keine Menschen. Also dann bin ich raus.
Wir können uns echt Hand geben.
Also wirklich.
Ich finde das so lustig, weil Marie und ich, wir ticken ein bisschen anders.
Ja.
Und für mich ist es wirklich, wir sagen, okay, wir haben jetzt mal Urlaub oder wir machen mal 3 Tage nix. Heißt für mich keinen Termin, nicht zum Essen gehen, nicht mit Familie, so vielleicht Familie nur, aber keinen Termin einplanen, gar nichts, einfach nix.
Gar nichts, gar nichts. Ich sag
und ich möchte keinen Herrn, keinen Sänger. Also meine Tochter und meine Frau gern, das geht.
Also aber manchmal würde ich sogar wirklich ganz gerne ganz allein sein, ja.
Ja, ja gut, das hole ich mir beim Sporteln dann.
Ja.
Da gelangen wir dann mal so 1,5-2 Stunden. Mhm. Aber ich sag, ich möchte einfach keinen Termin haben, ich möchte keinen Menschen sehen, ich möchte nicht reden. Ich habe keine Lust auf reden.
Keine Verpflichtung.
Ja.
Nein. Und wie gesagt, ich rede echt gern, aber nach so einer ja, krassen Arbeitswoche, wenn dann noch Freunde anfragen, oh, wollt ihr mit mir dann irgendwie noch oder wollt ihr mit uns noch irgendwo essen gehen? Und ich zum Alex immer sage, also ich würde die Leute schon gern sehen, aber ich brauche keine Kulisse mehr.
Verstehe ich voll.
Und nichts abarbeiten. Kennst du das, wenn du einfach, du bist in deinem Tunnel und wir haben wirklich ein Meeting neben dem anderen, einen Patienten unter dem anderen. Ich bin echt durchgetaktet und ich habe dann einfach keinen Bock mehr. Und wenn ich dann einfach mal so ein bisschen, weißt du, so einfach nur da sitze und Kühe beim großen Zuschau, dann ist es ideal. Wir haben jetzt seit gestern wieder Kühe als Nachbarn. Das ist die beste ist schick, Meditation ever.
Haben die Glocken drauf?
Na.
Schade.
Nein.
Das habe ich so schön gefunden. Wir sind ja, also meine Eltern, die haben in der Nähe von Dietrams Zell, sind die mal 98 rausgezogen und da bin ich aufgewachsen. Und wir haben wirklich, also rechts und links neben dem Haus haben wir Kühe gehabt und immer mit Glocken. Und das war so schön, weil du bist in der Früh, egal wann es war, bist aufgewacht und du hast immer das, wie, als ob du auf der Alm gewesen warst. Mhm. Und jetzt singen wir von da oben, wo das Dorf ist, singen wir Vollgas auf Zugspitz, gell, auf dieses komplette Bergmassiv. Davor stängern die Kühe.
Der Münchner würde sagen urig. Sehr also urig.
Wirklich urig. Echt gemütlich.
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 Ja, ja, kitschig. Na, ohne Ende, aber total.
Das glaubst du mir wahrscheinlich nicht, aber ich war als Pubertierender wirklich ein Arschloch. Aber selbst also mit 14, 15 oder sonst irgendwas, habe ich mich auf den Balkon ausgestellt in der Früh und habe das genossen, wenn es so kalt ist und hab die Nikir eben beim Großen zugeschaut.
Ja.
Und ja. Glockerl haben geleitet und du hast gemeint, du bist irgendwo auf einer Alm oder
das meinte ich ganz vorher mit, ich bin sehr heimatverbunden. Ja. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch schon 7 Jahre im Rheinland gewohnt oder 2 in Tübingen. Ich brauche meine Berg und meine Kier. Ist wirklich so. Und mein Esel. Ich träume so sehr von einem Esel. Ich hätte so gerne einen Esel. Also man darf Esel nie alleine halten von einer Eselfamilie. Und Zwergziegen.
Ja, dann.
Ja, ich brauche noch Pläne.
Zu aufbauen. Ja, Pläne.
Pläne.
Pläne. Zukunft. Was wünschst du dir für die Zahnmedizin erst einmal?
Für die Zahnmedizin wünsche ich mir mehr Menschlichkeit. Also generell einfach viel mehr Menschlichkeit, viel mehr Miteinander anstatt gegeneinander, viel mehr Respekt für andere Sichtweisen und dass man einfach, und dadurch, dass ich ja ZFA aus Leidenschaft bin, wünsche ich mir einfach viel, viel mehr Herz und Verständnis für ZFAs, weil wir können nicht über Fachkräftemangel meckern und dann unsere Fachkräfte so mit Füßen treten. Mhm. Das geht einfach nicht. Aber das ist auch so ein Irrsinn, also den beobachte ich ja jetzt seit Jahren. Es wird ja immer großartig erzählt von wir tun was für die Fachkräfte, aber wenn sie dann 100 Euro mehr wollen, dann tun wir nichts mehr für die Fachkräfte. Nein, also das wünsche ich mir für die Zahnmedizin. Und dass man einfach mehr Aspekte von der Medizin in dieses kleine Fach Zahnmedizin packt, weil es das heißt ja immer, wir werden ja immer so beäugt, ja von wegen Medizin, ihr seid ja nur Zahnmedizin, aber dass wir als Zahnmediziner eigentlich alles machen, also wir sind Dermatologen, wir sind Radiologen, wir sind Chirurgen, wir sind innere Medizin, aber es wird halt beäugt. Also ich wünsche mir einfach mehr Augenhöhe und mehr Miteinander.
Was würdest du junge Zahnärzte, Zahnärztinnen empfehlen oder hättest du einen Ratschlag für die?
Ja, unbedingt. Habt keine Scheu vor der Selbstständigkeit, weil wir werden jetzt echt irgendwann in eine richtig schöne, also wir werden in ein Problem laufen, weil gerade auf den ländlichen Bezirken will sich keiner mehr selbstständig machen. Die wollen alle irgendwie nach München in die Maximilianstraße und nur noch Frontzahnveniers machen. Geht aufs Land, macht euch selbstständig und genießt den geilsten Job der Welt.
Mega.
Ist wirklich so.
Das ist also eigentlich ein Top-Schlusssatz, gell? Aber.
Aber.
Aber, also wenn es Lust hast, hätte ich noch ein paar Fragen.
Also wir teilen den Podcast wahrscheinlich in 3 Episoden auf, oder?
Ach da, nix.
Du, her damit.
Du, was würdest du gern mehr im Leben haben?
Was ich gern mehr im Leben haben würde? Gottes Willen, Liebe, Glitzer, Staub, Zeit für mich tatsächlich, glaube ich. Also Zeit ist mein purer Luxus. Und wirklich Zeit. Ich mache schöne Dinge, das ist kein Problem, aber einfach dafür aktive Zeit mehr zu haben. Ja, also ich kämpfe sie mir immer mehr zurück. Zeit mit Menschen verbringen, weil Zeit ist kostbar und irgendwann sind die Menschen weg. Ja, Zeit würde ich gerne mehr haben. Aber ich bin dabei, ich arbeite dran. Aber ich brauche, also alles, das klingt total arrogant, aber ich habe alles, was ich mir jemals erträumt habe, habe ich. Und alles, was jetzt noch kommt, ist einfach nur ein Add-on.
Tschi. Ja, das ist doch super.
Ist wirklich so.
Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Ich habe letztens zum Alex gesagt, wenn ich mal sterben sollte, dann will ich einen Sarg, da steht drauf, Return to Sender. ich würde sagen, vielleicht als lebenslustige, positive Glitzerflummi, vielleicht mit Tiefgang.
Ja. Das kann man ja nur dazu schreiben dann.
Auf den Sarg dann, oder? Ja, nein, keine Ahnung. Ich will einfach, dass die Leute positiv über mich reden, ja. Wobei es wird immer welche geben, die negativ reden. Aber
ist das,
von daher.
Ist das für die wichtig?
Na, eigentlich gar nicht. Weil wenn du, also da trifft der Satz zu Everybody's Darling, Everybody's Depp. Nein, ja. Eigentlich überhaupt nicht. Man muss sich dran gewöhnen, dass man aneckt. Aber im Großen und Ganzen kann ich mir dann selber treuer sein und ich kann ehrlicher zu mir sein. Von daher, nee, ist mir eigentlich nicht witzig. Nein, ich glaube, die Leute sollen mich einfach als so wahrnehmen, wie ich bin. Mhm. Ja.
Super. Letzte Frage.
Jetzt bin ich gespannt.
Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Oh, wow. Keine Termine und leicht einsitzen, Harald Junke.
Du weißt was? Dann hören wir jetzt auf und gehen dann zum Essen und trinken was.
Nein, also ich glaube, Ehrlichkeit zu einem selber, das ist ein ganz erfülltes Leben und dass du selber mit dir zufrieden bist. Und ich glaube, das ist eh auch eines der höchsten Güter, die du haben kannst.
Ja, unbedingt.
Ja, da sehr gut. Jetzt habe ich noch eine Frage für dich
als
Schluss.
Ja, klar,
immer her damit. Resümee für deine Selbstständigkeit, würdest du es wieder machen?
Immer.
Ja, schau her. Gut.
Pfui. Möchtest du aber rum auch hören?
Natürlich.
Ja, aber das ist, glaube ich, genau das, was du auch gesagt hast. Dieses Selbstbestimmte dann am Ende zu auch so ein bisschen einfach zu entscheiden, wo möchtest du hin mit dem, was du da machst? Was möchtest du den Menschen nahebringen? Oder was für Themen sind da wichtig? Was für Werte lebst du? Das haben wir jetzt, das ist große Glück, dass wir das einfach machen können, auf was wir Lust haben. Und entweder es wird auch genommen oder nicht. Aber das ist unglaublich schön und ja, mega angenehm einfach.
Ja, ist ein ganz großes Stück Freiheit.
Ja.
Ja.
Großes Geschenk.
Amen.
Wie hat die Brigitte gesagt? Amen, Bruder.
Ja, cool.
Gut, Petra, vielen, vielen, vielen
ich
Dank.
Ich sag danke.
Hat mir richtig gefreut.
Also ich bin jetzt total durchgeschwitzt, weil hier ist richtig warm, aber es war ein saugeiler Podcast.
Rente.
Ja, brutal. Hast du gehört, wie es pritschelt heute
dazwischendurch? Ja, ich hoffe, ihr habt es nicht gehört, aber ja, das ist ja ganz schön geschützt.
Weltuntergang in Gmund.
Gell? Stimmt, ja. Schauen wir mal, ob unten noch, ob die Autos schon wegschwimmen. Nein, Alex sagt, das ist alles gut.
Ist gut, oder? Sehr geil. Ja, der war doch cool.
Super. Der, mir hat es brutal Spaß gemacht.
Ja, der war
vielen,
echt gut.
Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne, gerne, gerne.
Bis bald.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.